Ja, schönen guten Morgen aus St. Augustin. Mein Name ist Kurt Gramlich, ich bin Vorsitzender des Vereins für freie Software und Bildung und wir arbeiten schon ganz lange an der Verbreitung des Lernsticks und wir haben heute die Ehre, dass Jörg Berkel hier ist, aus der Schweiz, frisch eingeliefert und er wird uns heute über den Stand des Projektes informieren. Alle, die Fragen haben, können anschließend zu uns am Stand kommen. Wir sind neben OpenStreetMap zu finden bei den Projekten. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du da bist und wünsche dir guten Erfolg.
Merci Kurt, danke. Danke für euer Interesse. Ich möchte euch heute zeigen, was ich schon seit 7, 8, 9 Jahren kenne, wo ich aber erst seit 3 Jahren aktiv dabei bin, und zwar Lernstick als Linux-Distribution. Und genau, die wichtigsten Informationen habt ihr dort. Dort sind auch noch die Folien, also unter dem Link ige.li/lernstick. Dort seht ihr die Folien im Markdown-Format, wenn ihr auf die Links klicken wollt. Ich habe das noch in den Fahrplan hochgeladen, aber ich glaube, dort ist das PDF noch nicht sichtbar. Genau, dort könnt ihr unter ige.li/lernstick die Folien auch öffnen. Kurz zum Überblick. In der folgenden Stunde nehme ich mir gerne Zeit, das Thema euch näher zu bringen und die verschiedenen Spezialitäten zu zeigen. Und ich hoffe, dass wir am Schluss noch bestimmt eine Viertelstunde neben viel Live-Demo für Fragen und Austausch haben. Das ist das, was mich vor allem interessiert, was eure Bedürfnisse sind, ob ihr das Projekt schon kennt und ja, was ihr eigentlich benötigt im Bildungssektor. Und vielleicht können wir es auch sogar noch interaktiv mit den Leuten, die online dabei sind, machen. Ich habe gerade keinen Überblick, wie viele dort sind, aber das machen wir dann recht spontan. Genau, kurz zu mir. Geografisch komme ich aus dem Norden. Ich bin ein Nordlicht, habe hinterher in Brandenburg studiert und bin seit 17 Jahren in der Schweiz. Man hört es nicht. habe dort an der Pädagogischen Hochschule Bern bin eingestiegen und bezeichne mich als Hobbypädagoge und Informatiker und bin dann durch meinen Weg eigentlich zum Bildungsinformatiker geworden. Ich habe noch nach der Zeit während der Zeit habe ich noch zwei weitere Arbeitgeber dazu genommen. Zum einen bin ich an der Offenen Schule Bern, das ist eine integrative Privatschule für IT, die ganze Apple-Welt und Kollegium-Technik und natürlich auch Thema Medien zuständig. Mein Hauptberuf ist an der Berner Fachschule im Departement Wirtschaft. Dort bin ich am Institut Public Sector Transformation und kümmere mich dort vor allem um Lernstick, Lehre, die Prüfungsumgebung und bin froh, dass ich sehr viel mit Open-Source-Software-Projekten zu tun habe, weil ich das sehr, sehr spannend finde und mich eigentlich sonst als System Engineer bezeichne. Genau, nebenbei doziere ich noch das Modul Software Engineering und wenn ihr dort mehr wissen wollt, gerne bin ich heute den ganzen Tag vor Ort, kommt auf mich zu. Karten sind vorne, Sticker kommen bald auch noch dazu. Und was gibt es noch zu erwähnen? Gestern war ich noch in Köln auf der Evoke, wer das von euch kennt, ein wichtiges Demoszene-Event, wo es um Computerkunst geht. In der Schweiz haben wir auch einen Verein, in dem ich relativ aktiv bin. Der heißt Echtzeitkultur. Und mehr wieder zurück in die Schweiz. Die einen oder anderen von euch, vor allem wenn jemand von TechKids bei euch dabei ist, kennen mich vielleicht auch vom Open Education Day. Wir haben während der Corona-Zeit bei Ihnen auf eine Big Blue Button-Instanz gewechselt, bevor wir dann selbst für CH Open eine aufgezogen haben, die auch sehr populär ist. Und ich kann mir meine Lehre gar nicht mehr ohne Big Blue Button vorstellen, weil ich das sehr praktisch finde, dort alles gerade aufzuzeichnen und Hybridunterricht zu machen. Genau, das als kurzer Einstieg. Jetzt möchte ich direkt ins Thema kommen und euch vorstellen, was Lernstick ist. Es ist gestartet als eine offene, also es ist eine offene Software natürlich, aber als eine persönliche Lern- und Arbeitsumgebung, die man auch von USB-Sticks starten kann. Dahinter verbirgt sich ein Linux-Betriebssystem Und das Ganze lässt sich auch auf Computern installieren, dass man es ohne USB-Stick benutzen kann. Details kommen dann gleich, es wird dann auch technisch. Und was später dazugekommen ist, ist eine unpersönliche Version, mit der man Prüfungen durchführen kann. Das heißt, eine Art von Absicherung gegen Betrugsversuche, die für digitale Prüfungen eingesetzt werden kann. Wo kommt das Ganze her? Wer hat es erfunden? Das ist mein Kollege Ronny Standke und ein wechselndes Team von ja, meistens 2 bis 3 Leute, die sich darum um die Weiterentwicklung gekümmert haben, um das Ganze als Open-Source-Produkt zu entwickeln. Das Ganze war vor 15 Jahren und ist auch schon unter dem Namen Lernstick erschienen. Dann kam eine von unseren Kundinnen, die alte Kantonsschule im Aargau, die hat gesagt, könnt ihr das nicht kaputt machen, sodass man das für Prüfungen benutzen kann? Und genau, das, was sie investiert haben, konnten wir dann open sourcen für die Prüfungsumgebung. Und das Ganze ging dann noch weiter. Wir haben einen Partner an der Fachschule Nordwestschweiz, weil die USB-Sticks, die haben manchmal den Nachteil, dass man, wenn man große Stückzahlen davon braucht, dass man die modifizieren muss. Und ihr wisst es, viel wechselt dann in die Cloud von der Konfiguration. Und dort haben wir eine Prüfungsplattform, mit der man die USB-Sticks umkonfigurieren kann, je nach Prüfung. Genau, dort habt ihr noch den Link, wo unsere Bildumgebung ist. Dazu jetzt gleich mehr. Wir betreiben in dem Sinne Dogfooding. Wir brauchen das, wir entwickeln das, weil wir das selbst brauchen, also primär Berner Fachhochschule und Fachhochschule Nordwestschweiz. Wir haben ein paar Kundinnen, das sind kleinere Schulen, die ihre eigene Lernstick-Version bekommen, weil sie nicht die Zeit haben oder das Know-how, alles selbst zu machen. Wir haben darüber hinaus Hochschulen, die diese Prüfungsplattform CampLab gebrauchen. Und wir haben natürlich noch die Lernstick-Community und da bin ich gespannt, ob von euch jemand dazu gehört. Das ist immer die Überraschung, wenn man Talks macht und dann merkt, ah, du bist das. Wir haben ein Forum, wenn ihr dort reinschaut, seht ihr eigentlich, wer sonst noch zu unserem Nutzerkreis gehört, wo das überall eingesetzt wird. Genau, und vor allem ist der schulische Einsatz das Zentrale. Wir machen das Ganze auf Basis von Debian Live. Haben dazu eine ganze Reihe von Backports, also aktuellere Versionen, als im derzeitigen Release drin sind. Damit das Ganze gut nutzbar ist, braucht man schnelle USB-Sticks. Und da hat sich zum Glück in den letzten Jahren wirklich etwas getan, dass man ja so 800 Megabyte pro Sekunde schreiben und lesen kann. Also wie externe Festplatten auf dem USB-Stick. Den Zweck seht ihr, warum das dann wichtig ist. Was ist noch die Besonderheit? Wichtig ist Secure Boot Kompatibilität, dass es ohne viel Konfigurationsaufwände von PC-Plattformen läuft. Da haben wir häufiger mit Microsoft zu tun, weil sie dort die Signiervorgänge verantworten. Und von anderen Distributionen, die auf Debian aufbauen, unterscheiden wir uns, weil wir eine möglichst breite Hardware-Unterstützung brauchen. Das heißt, für Microsoft Surface-Geräte, für Intel oder für Apple Mac-Geräte auf Intel-Basis haben wir spezielle Kernel-Patches in unserer Distribution, damit alles funktioniert. Und die Besonderheit, ihr kennt es vielleicht vom Asahi Linux-Projekt, wir unterstützen auch Apple Silicon M1, M2 Architekturen. Genau, da gibt es 1, 2 Besonderheiten, können wir später drauf schauen. Was ist jetzt der große Vorteil, wenn man ein Betriebssystem auf einem USB-Stick hat? Für was können wir das Ganze einsetzen? Das Ganze vor 15 Jahren kommt aus einer Geschichte, wo noch nicht jeder einen Computer hatte oder noch nicht jeder Schüler einen Computer hatte und die Geräte von den Eltern gebrauchen musste. Die Schulen waren vielleicht nicht gut ausgestattet. Und der Vorteil ist, ihr habt all eure Daten, all eure Software auf dem Stick dabei. Ihr könnt das Ganze verschlüsseln. Falls ihr den Stick verliert, braucht ihr euch um eure Daten keine Sorgen zu machen. Weiterhin ist es für Bring Your Own Device ein sehr mächtiges Werkzeug, weil wir können Prüfungen mit fremden Geräten da durchführen. Und das Ganze kommt auch aus einer Zeit, als WLAN noch nicht verbreitet waren in Schulen. Das heißt, es können Offline-Prüfungen gemacht werden, wo die Ergebnisse auf dem Stick gespeichert werden. vor allem praktisch für Schulen, die selbst noch keine Learning Management Systems einsetzen und dergleichen. Wir haben Features eingebaut, die besonders für Nachteilsausgleiche praktisch sind, zum Beispiel Sprachausgabe und Übersetzungstools. Zu denen komme ich später noch. Mac-Userinnen haben den Vorteil, wenn sie Lernstick starten, können sie ihr gewohntes Tastaturlayout, das heißt ihr Add-Zeichen und Sachen sind dort, wo sie sind. Also ich bin auch, habe auch eine lange Mac-Geschichte hinter mir und liebe die Tastaturen. Wir unterstützen Touchbar und darüber hinaus ist mit der Zeit noch ein Feature dazu gekommen, dass wir ButterFS-Dateisysteme benutzen, was es noch einfacher macht, wenn man experimentiert mit dem Betriebssystem, das heißt auch Pakete installiert, Sachen versucht kaputt zu machen und dergleichen, dass man immer wieder auf einen funktionierenden Zustand zurückwechseln kann. Das heißt, für den Informatikunterricht sehr gut geeignet, ein Linux-Betriebssystem zum Experimentieren. Eins unserer Hauptthemen ist im Laufe der Zeit in Prüfungen geworden und jetzt die Frage, wie macht man digitale Prüfungen und warum braucht man Sicherung? Da brauchen wir nicht viel zu diskutieren, aber die Erfahrung, was es dafür braucht und wie wenig es eigentlich braucht, dass betrogen wird, wenn man keine Absicherung braucht, das seht ihr unterstrichen, eigentlich Gelegenheit und Zeit, auch wenn Vertrauen vorhanden ist, es wird betrogen bei Prüfungen, das einmal kurz zum Sagen. Und eine Möglichkeit dafür, dass wir technische Hürden einbauen. Und die möchte ich euch vorzeigen, was es nützt für Prüfungen jenseits von Papier und anderen Absicherungsmethoden Lernstick einzusetzen. Wir setzen auf dem nicht nur Bring Your Own Device Ansatz, wir nennen es sogar Bring Your Own Hardware, weil dem Lernstick ist es egal, was auf dem Gerät installiert ist. Und das Ganze macht es dadurch einfacher, abzuschirmen und zu kontrollieren. Das heißt, nicht jeder bringt sein Betriebssystem mit, sondern wirklich die Hardware, wo das Ganze läuft. Wir können eine Ebene tiefer anfangen und haben nicht nur die Kontrolle über eine Applikation. Es gibt andere Prüfungslösungen, die versuchen, das Windows abzudichten oder das macOS halbwegs wasserdicht zu machen, dass man nicht Bildschirme wechseln kann und doch nebenbei noch ein Browserfenster aufmachen kann mit Websites, beispielsweise mit ChatGPT oder ähnlichen Ressourcen, die nicht erlaubt sind in Prüfungen. Und dort setzt Lernstick und Kampler darauf auf, dass die ganze Hardware abgesichert wird. Und das Ganze nennt sich, wenn ihr es auf der Website herunterladet, ist Lernstick XM. Und das Hauptfeature ist, dass ihr Internetzugang gebrauchen könnt. Also die Zeit für eine Offline-Prüfung ist schon, es wird noch eingesetzt, aber ist halbwegs vorbei. Und ihr könnt dadurch Zugriff auf bestimmte Ressourcen wie euer E-Learning-Management-System zulassen. Weiterer Vorteil ist, ihr habt Chancengleichheit. Alle Studierenden, Schülerinnen brauchen die gleiche Umgebung. Das heißt, vorinstalliert sind freie Softwares, die dort aufgezeigt sind. Oder ihr habt auch Möglichkeiten für den Nachteilsausgleich, den ich später auch noch vormachen möchte. Zur Sprachsynthese setzen wir Piper ein und Übersetzung geht über die Offline-Modelle von Mozilla Firefox. Weiterhin für den Informatikunterricht gibt es auch die Möglichkeit, mit erlaubten Large Language Models zu arbeiten. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch Olama. Mein Kollege Ronny Standke braucht es selbst in seinen Prüfungen und in seinem Unterricht, wo sie aktiv mit Lernstick arbeiten. Sie benutzen KI-Modelle, die auf dem USB-Stick sind und dadurch können auch Programmieraufgaben gelöst werden, aber einfach die Kommunikation untereinander von Lösungen ist unterbunden und das ist eine andere Möglichkeit, Prüfungen durchzuführen, die ja, die kompetenzorientiert sind, wo man die Technologie einsetzen darf. Der Lernstick XM hat zur Edu-Variante noch den Unterschied, dass es eine Erkennung für virtuelle Maschinen hat. Das heißt, sobald ein Student versuchen würde, Lernstick XM in einer virtuellen Maschine zu starten, wird das Ganze erkannt und unterbunden, weil sonst könnte man über das Host-System ja wieder ausbrechen und ist dann wieder in seinem Mac oder in seinem Windows-Betriebssystem. Zusätzlich sind für Rekurssicherheit Screenshot-Funktionen eingebaut. Und also die kann man aktivieren und die ganzen Daten landen auf der Austauschpartition. Das ist ein Teil vom persistenten Lernstick, den man nicht sehen kann und nicht manipulieren kann, wo Backups und diese Screenshots landen können. Das einmal als kurzen Überblick. Wenn man das Ganze startet, sieht das so aus. Standardmäßig ist es auf schweizerdeutschem Tastaturlayout eingestellt. Deutsche Sprache, wir haben viele internationale Studierende. Drum kann man das Ganze ändern. Und das ändert dann dementsprechend auch, wie sich das Betriebssystem einem zeigt. So sieht die Liste aus, was bis jetzt alles gebraucht wurde. Und danach startet das Betriebssystem auf. Das ist die erste Entscheidung, die man innerhalb von 10 Sekunden treffen muss, wenn man ein anderes Tastaturlayout braucht. Und das ist wichtig, weil sonst sind die Passwörter zum Einloggen nicht die gleichen, wenn man eine andere Tastatur benötigt. Die Bildungsumgebung von Lernstick hat zusätzlich noch die Möglichkeit, neben dem GNOME-Desktop, den seht ihr dann später, wer ihn noch nicht kennt, andere Window-Manager zu verwenden. Ich bin selbst großer XFCE-Fan, aber genau werde das euch heute mal mit GNOME hier zeigen. Was gibt es zu beachten, wenn man das Ganze gebrauchen möchte? Das heißt, vieles wird out of the box gehen und die Startvorgänge zeige ich euch gleich auf Windows- und Mac-Geräten. Besonderheit ist, dass es mit neuerer Hardware, mit neueren Architekturen und mit Veränderungen seitens Microsofts PC-Standard Richtung hin Microsoft-only tendenziell immer mehr Konfigurationsanpassungen braucht im Bereich Secure Boot. Und das ist das, was attestiert, dass wirklich nur erlaubte Betriebssysteme auf dem Gerät starten dürfen. Und wenn man beispielsweise einen Firmenlaptop hat, ist es sehr gut möglich, dass man das gar nicht deaktivieren kann. Das heißt, wenn Studierende von irgendwelchen Banken kommen und dann können die nicht Lernstick starten, weil das Secure Boot sagt, du bist ein Nicht-Microsoft-Betriebssystem, du darfst nicht starten. Und wenn man die Änderung machen kann, dann geht das in der Regel 3 bis 6 Minuten und dann sollten die Geräte starten. Die anderen 80%, die starten einfach. MacBooks auf Intel-Basis sind in der Regel auch kein Problem. Die brauchen auch eine Erlaubnis dafür. Aufwendiger ist es bei Apple Silicon. Das zeige ich später noch. Und wir haben auch Geräte, die wir leider noch nicht unterstützen. Dort ist die Community noch nicht so weit. Das heißt M3 und M4 Prozessoren. Das bootet vielleicht teilweise. Ich habe es noch nicht getestet, aber es wird für den Produktivgebrauch oder für Prüfungen mit Eingabe, Ausgabe, WLAN vielleicht noch nicht so zuverlässig sein, dass wir das verwenden können. Und zusätzlich gibt es immer mehr Snapdragon ARM Copilot-Prozessoren, die ja in den Surfaces jetzt erscheinen. Das ist ein Plan, dieses Jahr dort anzufangen, das auch Lernstick-kompatibel zu machen, um diese Geräte zu unterstützen. Und dann natürlich, wenn man sie so noch Personal Devices nennen kann, wenn man nichts oder wenig an denen machen kann, iPads, Chromebooks, Android-Geräte sind halt ganz andere Plattformen. Die können wir auch leider nicht mit Lernstick starten. Unter Windows steckt ihr den Stick ein, seht eine Datei, Start.bat, doppelklicken, Erlaubnis geben, dass die Startreihenfolge geändert wird und automatisch startet beim nächsten Start das Gerät. Wenn es erkannt wird, falls das nicht passiert, landet ihr auf dem blauen Screen, der euch sagt, oh, ihr solltet ein Gerät verwenden zum Starten. dann muss man dort etwas vorgehen oder raten, bis man das Richtige hat. Meistens heißt es, wie der Hersteller vom Stick, USB, Removable Device, UEFI. Und genau, wenn es dann immer noch nicht startet, und man vielleicht auch ein Surface-Gerät hat, weiß man, ich muss noch die Drittherstellerzertifikate aktivieren, dass ich wirklich nicht Microsoft-Betriebssysteme auf meinem Gerät starten darf. Und danach startet das System auf. Auf Macs schaltet ihr zuerst das Gerät aus. Bei Intel Macs haltet die Wahltaste gedrückt und kommt dann in den Dialog, wo ihr ein oder zwei Symbole seht. Und wenn ihr das ganz rechts auswählt, das funktioniert immer, dann startet der Lernstick auf. Es sei denn, ihr habt ein Gerät mit T2 Security Chip, dort müsst ihr erst das Sicherheitslevel anpassen, dass das auch möglich ist. Das Ganze ist dokumentiert auf den Links, die ihr vorhin gesehen habt. Und das sind die Besonderheiten, die man relativ schnell machen kann. Und die auch in dem Sinne nicht invasiv sind. Anders ist es bei der neuen Sicherheitsarchitektur von Apple Silicon. Da ist es nämlich gar nicht mehr vorgesehen, dass man von externen Medien starten kann. Und aus dem Grunde müssen wir einen Trick machen und ein Sprungbrett auf den Geräten installieren. Das braucht leider 3 GB, obwohl es nur 500 MB groß ist, weil sonst sagt Apple, das kann ja gar kein Betriebssystem sein, wenn es so klein ist. Das ist das Sprungbrett, um den USB-Stick zu starten. Und das haben wir von Asahi Linux übernommen und zum Teil auch weiterentwickelt. Und das lässt sich nach dem Studium auch wieder problemlos entfernen. Aber es ist ein zusätzlicher Schritt, den man in der Vorbereitung machen muss, um mit M1, M2 unsere Kampler-Umgebung starten zu können. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal in ein, zwei Sachen rein. Ich habe dann hinterher noch mehr Folien und stelle mich gerne auf eure Interessen ein, was ihr sehen möchtet. Aber was ist die Besonderheit? Wie startet man erstmal und was sind die Besonderheiten? Also, zuerst mal zum Verständnis, wenn man das heruntergeladen hat, wer noch nie von euch so mit so einem Raspberry Pi gearbeitet hat oder diese ISOs noch nicht so kennt, das ist wie ein Abbild von einer CD-DVD-Betriebssystem und mit dem kann man erstmal einen Bootstick herstellen. Und dadurch, dass es ein ISO ist, ist es immer im Nur-Lesen-Modus. Es gibt eine Software, mit der man das machen kann. Etcher zum Beispiel, man lädt es herunter, nimmt einen USB-Stick in den Computer und macht den ersten Stick damit fertig. Hinterher startet man den und der ist jetzt im Nur-Lesen-Modus. Und was wir erreichen wollen und was ich jetzt hier an diesem Computer angeschlossen habe, ist ein Stick, der eine Persistenz hat. Das heißt, wenn ich Änderungen gemacht habe und den das nächste Mal starte, möchte ich, dass alles noch so ist wie vorher. Nicht wie ein typisches Live-System, was alles vergisst. Und für das brauchen wir die Speichermedienverwaltung. Also ich gehe mal hier aus dem Ganzen heraus und sehen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Ich habe vorhin für Soundcheck gerade schon Softwares aufgemacht. Also erstmal zum Zeigen, wie sieht das Ganze nach dem Aufstarten aus. Und typischerweise, wenn ein Stick im Nur-Lesen-Modus erkannt wird, geht nicht zuerst das Willkommensprogramm auf, wie jetzt, sondern es geht die Speichermedienverwaltung auf. Und mit der könnt ihr das laufende Betriebssystem installieren auf einen zweiten Stick. Ich habe jetzt schon mal vorbereitet einen hier reingesteckt, der allerdings zu klein sein wird. Da oben steht es schon. Ich benutze mal den Zoom. Da. Genau, da. Ich habe jetzt einen 256 GB Stick benutzt und habe einen, den ich sonst von den Teststicks nehme, ist noch so ein alten, so 16 GB. Und da steht erstmal, okay, weil ich so einen großen verwendet habe, muss der nächste auch mindestens gleich groß sein. Und den könnt ihr dann das aktuell laufende System, so wie es jetzt ist, auf einen zweiten Stick klonen. Und sobald ihr diesen Stick hergestellt habt, ist der nach dem Start les- und schreibbar. Das heißt, ihr könnt Änderungen dran vornehmen, könnt ihn so einrichten, wie ihr ihn für die Schule, für den Unterricht braucht, bevor ihr ihn dupliziert. Und alle Duplikationsaufgaben, ihr seht hier in der Liste, hat es noch Platz für drei, vier, fünf, sechs mehr Sticks. Wenn man so einen USB-Hub hat, kann man da ganz viele Sticks dran. Ups, jetzt bei mir ist gerade das Bild kurz weggegangen. Was macht? Ich bin gegen den Ausschalter gekommen. Das macht nichts, geht wieder an. Und kann man mehrere Sticks auf einmal dranhängen und die werden dann nacheinander beschrieben. Und wenn man ganz große Mengen an Sticks herstellen möchte, dann gibt es auch Kopierstationen. Voilà. Also das ist die Speichermedienverwaltung. Hier habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Datenpartition kopieren. Die ist jetzt hier 37 GB groß. Ihr könnt Einstellungen machen, ob ihr eine Austauschpartition braucht, ob ihr den Stick verschlüsseln wollt. Es hat auch die Möglichkeit für Zweitpasswörter und welches Dateisystem ihr verwenden möchtet. Klassisch haben wir es noch auf Extended vorgelassen. ButterFS wird für Snapshots gebraucht und das ist gleich das nächste, was ich euch zeigen möchte. Also das ist die Seite, die ihr am meisten braucht, ist die, ich zeige es nochmal, ist die das System auf Speichermedien installieren Seite. Weiterhin gibt es die Seite Speichermedien zurücksetzen. Das heißt, den Stick, den ich jetzt drin habe, möchte ich vielleicht die persönlichen Nutzerdaten löschen, möchte für Prüfungen neue Daten darauf bekommen. Ich mache das Ganze wieder etwas größer. Aus alten Zeiten, ihr seht, Daten ausdrucken. Man kann Sachen automatisch an den Drucker schicken. Das brauchen wir nicht mehr so oft. Aber wichtig ist einfach, als Stapelverarbeitung alle eingesteckten Sticks, die Dateien abkopieren in nummerierte Ordner, die den Namen beispielsweise von der Austauschpartition tragen. Und in dieser kleinen Pipeline lassen sich eigentlich wie die Sticks vorbereiten für den nächsten Einsatz. Das heißt, Dateien löschen oder Dateien auf den Stick kopieren, wenn sie zum Beispiel für andere Prüfungen eingesetzt werden. Also jetzt im klassischen Exim-Fall. Aber was ich euch jetzt zeigen möchte, ist eigentlich die Snapshot-Variante. So, und dort habe ich das falsche Gerät wahrscheinlich ausgewählt, weil er den unteren hatte. So, jetzt gehen wir dort mal auf Snapshots. Und dort seht ihr, dass automatisch Snapshots hergestellt werden mit allen Veränderungen, die ich im laufenden Betrieb mache. Das heißt, auch wenn ich jetzt irgendwie Pakete deinstalliere, Pakete installiere oder sonst irgendetwas kaputt mache, mit Administratorberechnung habe ich die Möglichkeit, hier mit einem älteren Snapshot wieder neu zu starten. Das ist eine sehr praktische Funktion, die auch manchen das schon wirklich erspart hat, wieder mit einem neuen Stick anzufangen und dann noch die Daten von Hand herüber zu kopieren. Das ist die Speichermedienverwaltung, mit der ihr, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, Sticks herstellen könnt. Und wir können später am Stand, wenn ihr auch zufällig USB-Sticks dabei habt, helfe ich euch gerne, mal einen zu machen. Ich habe jetzt, muss sagen, die alten Sticks, die gehen manchmal schnell kaputt oder nach irgendwie 5 bis 10 Jahren intensiven Neubeschreibens. Ich habe leider nicht mehr so viele, dass ich die rausgeben kann. Die meisten, die ich hier habe, die brauche ich selbst noch zum Testen. Gut, das ist die Speichermedienverwaltung. Das zweite Programm ist das Willkommensprogramm. Das ist das, was aufstartet, wenn das Gerät erkennt, ich bin ein lese- und schreibbarer Lernstick. Dort könnt ihr die Einstellungen treffen. Software ist schon relativ viel installiert. Ich zeige das Ganze mal. Also wir haben hier im GNOME eine große Palette an Softwares, beispielsweise im Bereich Entwicklung, verschiedene IDEs, verschiedene Werkzeuge, mit denen man direkt loslegen kann. Das Ganze im Office-Bereich, im Grafikbereich, alles, was zum Teil auch Schulen über das Lernstick-Forum gesagt haben, hey, das und das brauchen wir, könnt ihr das nicht standardmäßig aufnehmen, das ist dort mit drin gelandet. Und ein, zwei Besonderheiten, die wir noch haben, ist, wir brauchen es wenig, aber es gibt Schulen, die haben damals vor allem auch Windows-Emulationen gebraucht. Wine ist vorinstalliert, sollte relativ niederschwellig zu verwenden sein. Und später für eine Demonstration benutze ich dann auch noch kurz VirtualBox als eine Möglichkeit zur Virtualisierung. Weil den Schritt des ersten USB-Sticks erstellen. Wer sich mit VMs auskennt, der kann sich den einen Stick auch ersparen, wenn man das Ganze in einer virtuellen Maschine macht. Große Software lässt sich nachinstallieren, die ist nicht vorinstalliert, über das kleine Willkommensprogramm, und dort habt ihr auch die Möglichkeit einzustellen, wie schnell der Stick bootet, standardmäßig sind das 10 Sekunden. Ihr könnt Namen für die Austauschpartition anpassen, ihr könnt sie auf der Prüfungsumgebung sichtbar, unsichtbar machen und so weiter. Das sind die beiden Extra-Programme, die wir bei LernStick dabei haben. Jetzt möchte ich euch noch kurz ein, zwei Accessibility-Features zeigen, die ich vorhin schon angeteasert habe. Also die Bildschirmlupe, die finde ich mal sehr praktisch. Das zweite ist, ihr habt vielleicht Text, den ihr vorlesen lassen möchtet. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Texte von Aufgabentexte von Wikipedia oder von irgendwelchen Schülerinnen und Schülern, die Leseschwierigkeiten haben. Ein Feature, das wir eingebaut haben, ist eine synthetische Sprachausgabe, die offline funktioniert. Ihr könnt Text in die Zwischenablage kopieren und dann gibt es dort unten das Clipboard, um die Zwischenablage vorlesen zu lassen. Und es klingt dann so.
Die Türme von Hanoi sind ein mathematisches Knobel- und Geduldsspiel. In der Informatik gilt es als Standardbeispiel für rekursive Programmierung. Das Spiel wird von einer Person gespielt.
Genau, und das Ganze funktioniert, das ist jetzt eine KI-Stimme, muss man sagen, ein trainiertes Modell, was offline auf dem Stick ist. Das funktioniert ohne Internetverbindung. Das funktioniert auch mit Italienisch oder mit Englisch, Französisch. Wir nehmen doch gerade mal Französisch. Um das mal kurz zu demonstrieren.
La statue de Louis XIV Romain est située à Caen, dans le département du Calvados, en France. Sculptée par Louis Petitot, elle s'inscrit dans le courant néoclassique.
Und das funktioniert in jedem Programm. Alles, was in die Zwischenablage kommt, könnt ihr vorlesen lassen. Ein Tool, das ich auch durch LernStick kennengelernt habe und seitdem bei XFCE nachinstalliert habe, das ist da oben GPaste. Man kann alle Texte und Materialien, die man in der Zwischenablage mal hatte, wieder hervorholen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man mal mehr als ein, zwei Sachen dort braucht. Genau. Und das zweite Feature ist die Übersetzung. Die habe ich jetzt hier nicht installiert oder noch nicht vorinstalliert, aber Firefox hat eine sehr gute integrierte Übersetzung. Das sind Sprachmodelle, die sich offline herunterladen lassen und dort könnt ihr auch Übersetzungen verwenden für Websites, ohne dass auf externe Dienste wie DeepL oder dergleichen zugegriffen werden muss. Dort werdet ihr merken, wenn ihr das im großen Stil auch an Hochschulen einsetzt, zum Teil gibt es Rate Limits, wo man nicht mehr auf die DeepL-API mit einem Gratis-Zugriff zugreifen kann, sondern muss warten, bis man dann wieder darf. Das heißt, wenn viele Studierende sich Sachen übersetzen lassen, geht das mit DeepL dann manchmal schief. Genau. Weiterhin haben wir ein Plugin in Firefox drin, das Olama steuert, das heißt Page Assist, und ist ein Frontend für die KI-Modelle, die geladen sind. Und ich habe jetzt dort einfach mal zwei, drei Modelle installiert. Gemma als allgemeines Modell. Lava ist eins, was auch Bilderkennung macht. Das heißt, ich könnte mit der Webcam Fotos machen und könnte fragen, hey, was ist auf dem Bild drauf? Könnt ihr das erkennen? Und das Ganze funktioniert offline. Habt ihr gerade mal eine Frage für das Modell, für das einfache Gemma-Modell? Ruft mir doch mal bitte kurz was zu. Fragen wir doch mal. So, gucken wir mal, was das einfache Modell sagt. Und das läuft jetzt, also man braucht mindestens 16 GB RAM, das einmal schon mal zum Sagen. So, das sagt was über Bewegungsmessung, Steuerungssoftware. Welche Arten von Robotern kannst du mit Lernstick bauen? Das ist totaler Blödsinn. Genau. Ich würde mal behaupten, wenn wir einen, wir können jetzt die gleiche Frage, es gibt sogar noch Videos dazu, wow, das habe ich noch, das schaue ich mir später in aller Ruhe mal an. Aber kurz zum Sagen, Raspberry Pi ist ARM-Plattform und sehr beschränkt. Es wäre sehr aufwendig, durch die spezifischen Hardware-Anforderungen, wie Raspberry Pis gebaut sind, Lernstick dafür möglich zu machen. Ich nehme jetzt nochmal das andere Modell, das 4B, gucken, ob es da eine andere. Ich ergänze das mal auf ARM-Architektur. Gucken mal, was das andere Modell sagt. Das hat jetzt ein bisschen länger, weil das viermal so viele Nodes hat. Aber ihr seht, für Programmierprüfungen lassen sich mit DeepSea Coder große, kleine Modelle auf dem Stick provisionieren. Jetzt wisst ihr auch, warum die Sticks so schnell sein müssen, damit das Ganze ohne Probleme ja, funktioniert. Und genau, ich habe da ein etwas betagteres ThinkPad, keine große Grafikbeschleunigung drin, aber auf jeden Fall ist das Ganze ja, nutzbar. Und das ist das, was Prüfungen ja innovativer machen soll, dass man zwar nicht Kommunikation und ChatGPT erlaubt, aber man kann ja sagen, hey, das und das Modell dürft ihr verwenden für die Prüfung. Und genau, für Erfahrung wendet euch dort gerne an Ronny Standke. Er kann dort berichten, was er im, ja, in der digitalen Fertigung mit Blender und mit FreeCAD und Python-Schnittstellen die Studierenden programmieren lässt. Ja, ihr könnt jetzt einfach Nein sagen. Und da sehen wir wieder, es ist, KI ist für viele Sachen nicht gut. Genau. Okay, ich gehe wieder zurück und überlege mir, was ich noch demonstrieren möchte, bevor ich zu den nächsten Inputs gehe. Ich habe die virtuelle Maschine, habe ich vorhin schon aufgemacht, und habe dort mal ein, jetzt muss ich einmal gucken, genau, das ISO habe ich nochmal geändert. Ich habe noch ein neueres auf den Stick drauf kopiert. Schauen wir mal. Abbild auswählen. Und dort wähle ich jetzt die XM-Variante vom April. Ich war mir nicht sicher, ob ich das vorhin schon gemacht hatte, aber ich ändere das nochmal. Und jetzt kann ich quasi im Computer einen Computer starten. Und dann seht ihr eigentlich, wie das Ganze hinterher aussieht. Die Prüfungsumgebung, jetzt habe ich die Edu-Umgebung mit sehr, sehr viel Software schon installiert. Jetzt haben wir hier die 10 Sekunden, wo ich die Möglichkeit habe, die Sprache zu ändern. Das ist jetzt der Bootstick für der Dialog für Legacy BIOS. Das ist nicht UEFI gewesen, das habe ich nicht aktiviert. Und jetzt sehen wir den Lernstick, der im Lernstick startet. Und das ist dann praktisch, wenn ihr zum Beispiel euren ersten schreibbaren Stick machen möchtet, ohne zwei Sticks zu verwenden. Dann könnt ihr auf eurem Host-System Lernstick in der VM starten und dann in der VM einen großen Stick anschließen und dann sofort die schreibbare Version erstellen. Und hier möchte ich euch jetzt gleich noch kurz die Firewall, den Man-in-the-Middle-Proxy demonstrieren. Nochmal, ich habe ja gesagt, das Ganze hat eine virtuelle Maschinenerkennung, die greift nicht, solange kein Passwort gesetzt ist. Also jetzt habe ich eine ganz neue Prüfungsumgebung gestartet. Das heißt, dort ist kein Passwort gesetzt, also darf ich das Ganze in einer VM starten. Normalerweise würde jetzt der Lockscreen kommen und sagen, hey, so kannst du das nicht benutzen. Genau, hier ist der Hinweis, es wird keine Datenpartition verwendet. Das heißt, es ist ein Live-System. Jetzt wird automatisch die Speichermedienverwaltung starten. Die brauchen wir jetzt noch nicht, aber darum starte ich, mache ich sie zu, weil ich einmal kurz demonstrieren möchte, was jetzt zum Beispiel funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn ich jetzt den Browser öffne, sind bisher die Sachen vorinstalliert, die ihr kennt, und es ist noch alles unkonfiguriert. Da muss man halt schon mal sagen, hey, was ist meine Standardsuchmaschine, was ist meine Standardseite, die geöffnet wird. Und ihr seht, wenn nur schon mozilla.org aufgerufen wird, das geht nicht. Warum? Weil der Man-in-the-Middle-Proxy aktiv ist. Und in der Willkommensumgebung für die Prüfungsumgebung habt ihr die Möglichkeit, das jetzt umzukonfigurieren. Ich setze jetzt kein Passwort, das würde Änderungen sichern. Und jetzt haben wir hier die Netzwerksicherheit und können sagen, ich möchte eine gewisse Seiten erlauben und zum Beispiel, ich mache das am liebsten per Regular Expression, sage ich, damit das wirklich für alle klappt, egal was sie eintippen, mache ich das meistens entweder auf HTTP oder HTTPS, ruf doch, lass doch www.wikipedia.org zu. Fragezeichen heißt, es ist entweder ein S oder es ist kein S. Und hier muss auch noch eins hin, das heißt entweder es steht www. Vorne dran oder es steht nicht vorne dran. Und ganz wichtig, Punkt ist immer, es matcht ein Zeichen, den Punkt müssen wir escapen, damit, damit das Ganze so jetzt haben wir auch greift. Und jetzt haben wir die Whitelist mal ergänzt. Es gibt diesen Blip, der zeigt, dass das Ganze funktioniert. Und wenn ich jetzt hier Wikipedia.org eintippe, dann seht ihr, ah, da dürfen wir drauf. Genau, das ist noch alles Default, wie es von Firefox macht. Das heißt, er wird euch fragen, soll ich übersetzen. Das müsst ihr dann dementsprechend konfigurieren, wie ihr das braucht. Genau, das heißt, Wikipedia geht, aber irgendwie chatgpt.com geht dann natürlich nicht. Genau. Das einmal kurz als Mini-Demo, wie die Umgebung funktioniert. Und vielleicht auch noch spannend zum Zeigen, jetzt muss ich erstmal mich bei den vielen Fenstern wieder zurechtfinden, das klein machen. Auf der Prüfungsumgebung sind weniger Softwares vorinstalliert. Das heißt, dort haben wir nicht jede IDE drauf. Dort haben wir auch nicht alle Office- und Grafikprogramme drauf, aber das, was man in der Regel verwendet. Genau. Projekteur, das ist das, was ich hier für diese kleinen Logitech-Dinger gebrauche. Und das noch mal, das habe ich heute noch nicht demonstriert, aber dort kann man mit denen auch da irgendwie Sachen so zeigen. Das geht auch unter Linux. Wir haben Schulen, die setzen MuseScore für die Musikprüfung ein. Drum ist das gerade schon vorinstalliert, weil wir wirklich Kundinnen haben, die das brauchen. Wine brauchen wir weniger, aber VirtualBox ist immer standardmäßig dabei, wenn ihr auch wirklich vorhabt, ja. Klar, das braucht dann wieder mehr Anforderungen an die Leistung, an die studentischen Geräte, wenn ihr wirklich virtuelle Maschinen in der Prüfungsumgebung laufen lassen möchtet. Genau. Gut, das einmal kurz als Überblick, wie das Ganze aussieht, wie die Hilfsprogramme funktionieren, was alles dabei ist und genau, wie das Ganze startet und aussieht. Habe ich euch jetzt hoffentlich einen guten Überblick gegeben. Wir sehen die Zeit. Ich komme langsam zu der Viertelstunde hin, wo ich gern mit euch ja, Fragen hören möchte und mich interessiere, was euch interessiert. Und drum machen wir doch jetzt einmal die VM da wieder klein und das andere wieder groß. Und ich gucke mal, was ich da euch unbedingt noch zeigen wollte. Der Unterschied zu den beschreibbaren Sticks, die gepflegt werden müssen, da müssen Daten wieder von gelöscht werden. Wenn man den Firefox nicht richtig einstellt, kann er sogar Passwörter speichern. Ihr wisst das Ganze und das ist nicht gut, wenn dann andere Schülerinnen und Schüler dann die Sticks wieder gebrauchen. Drum haben wir modernerweise die Sticks im Nur-Lesen-Modus und verwenden eine Cloud-Plattform, um sie für Prüfungen umzukonfigurieren. Vor allem für Szenarien, wo auch erlaubte Hilfsmittel, eigene Zusammenfassungen, die nicht nur auf Papier sind, sondern PDFs oder andere Materialien, die man vorher hochladen kann, um sie in der Prüfung zu verwenden. Wir haben den Fall, dass manchmal LibreOffice nicht ausreicht oder RStudio für Prüfungen. Manchmal muss man nicht freie Softwares für Prüfungen gebrauchen, wie zum Beispiel Excel, Power BI, CatWorks, MATLAB. Gut, das läuft auch unter Linux, um Prüfungen zu machen. Und dort kommt jetzt mit der Fachhochschule Nordwestschweiz die Cloud E-Assessment Management Plattform ins Spiel. Dort benutzen wir LernStick als Sprungbrett in die Prüfungen, die durch die Plattform konfiguriert werden. Das heißt, es werden entweder Softwares aktiviert, die schon auf dem Stick als Flatpaks installiert sind. Die werden einfach noch aktiviert und stehen dann in der Programmauswahl zur Verfügung. Oder wenn es sich um lizenzpflichtige Programme handelt, die zum Beispiel unter Windows laufen, werden durch die Plattform für jeden Prüfling wird eine VM gestartet, die in der Azure Cloud läuft momentan. Und der Kampler Lernstick macht die Verbindung in die Cloud und alle Dateien, die man hochgeladen hat, alle Materialien, die die Dozierenden zur Verfügung gestellt haben, sind quasi wie auf einem Windows-Desktop. Das Ganze funktioniert sogar mit Grafikbeschleunigung, das heißt für 3D-Anwendungen, CAD, Blender und dergleichen. Das lässt sich alles das mit den VMs machen. Die sind halt einfach ein bisschen teurer, sobald sie eine GPU haben. Oder natürlich, wenn man auch unter Windows Chancengleichheit, dass ich meine Studierende haben, unterschiedlich leistungsfähige Geräte, sobald jetzt das Large Language Model auf dem Stick ist und man eine schlechte Grafikkarte hat oder irgendeine Simulation macht für ja, Physik, dergleichen, dann sind die, die ein schnelleres Gerät haben, haben ihre Simulation schneller berechnet. In der Cloud haben alle gleich schnelle Computer, weil es ja nur ein Fenster zur Prüfung ist. Das zeichnet Kampler aus. Das Ganze noch eine kleine Übersicht dazu. Das Ganze passiert per RDP und genau, studentische Geräte werden damit gestartet. Im meisten Fall, wenn wir nur Online-Prüfungen, wie wir sie nennen, machen, das heißt mit Learning Management Systems wie Moodle, Ilias, OpenOLAT oder ähnlichen, dann wird einfach sichergestellt, dass die Prüfung nur mit Lernstick geöffnet wird. Das benutzt Absicherungstools, die ihr vielleicht vom SafeXM-Browser kennt, um zu verifizieren, dass man sich nicht auf anderem Wege in die Prüfung einwählen kann, ohne den Key zu wissen. Genau, und der wird über die Plattform festgelegt. Unterlagen, die man hochgeladen hat, sind über die Verwaltungsplattform verfügbar. Da müsste eigentlich nochmal ein File hin. Und das Ganze sind, die Dateien liegen dann wie auf einer Dateiablage, ein Samba-Share, wo hinterher die Abgaben sind. Das heißt, auch das Abkopieren von den Sticks entfällt. Was ist die Besonderheit neben der dynamischen Konfiguration? Wir haben ein Hybrid-ISO, das nur lesbar ist und wir können auf zwei USB-Sticks, auf einem USB-Stick können wir zwei verschiedene Hardware-Architekturen, nämlich x64 und Apple Silicon verwenden. Und ja, das macht es einfach, wenn man nicht noch verschiedenen Nutzern verschiedene Sticks geben muss. Ein Feature, was integriert ist, was wir noch nicht flächendeckend brauchen, das ist Remote Attestation. Computer haben heutzutage ein Trusted Platform Module. Man könnte sogar, wenn man die Sticks austeilt oder wenn jemand versucht, den Stick zu modifizieren, also meistens werden die Sticks gar nicht, die werden nur für die Prüfung ausgeteilt und wieder eingesammelt, aber wenn jemand den Stick modifiziert, lässt sich per Remote Attestation, lässt sich überprüfen, ist im Bootvorgang irgendeine Signatur anders, als sie sein muss. Und genau, das sind die Besonderheiten zum klassischen Lernstick. Und wie gesagt, kein System ist wasserdicht, aber ihr merkt, die technischen Hürden sind schon relativ hoch, verglichen mit anderen Lösungen, die ihr vielleicht kennt. Und es gibt auch noch, bei Kampler gibt es auch Möglichkeiten zum Proctoring. Das heißt, dass aufgezeichnet wird, was auf dem Bildschirm läuft und das dann in der Cloud abgelegt wird. Genau, das ist eine der neuen Features. Gut, was müsst ihr wissen, bevor ihr selbst damit durchstartet? Das meiste findet ihr auf der Website. Das Passwort, wenn man aus Versehen mal den Computer in Standby gepackt hat oder den gesperrt hat, das Passwort heißt Live, wie das bei jedem Debian-Live-System ist, und lässt sich ändern. Und das ist auch bei der Prüfungsumgebung so. Wenn ihr sudo gebraucht, um auf dem Terminal Sachen anzupassen, ist es gut, wenn ihr ein bisschen Vorwissen mitbringt und experimentierfreudig seid. Ja, fragt andere Linux-Fans, die ihr kennt, die helfen euch gerne. Und wir haben ein Handbuch, was einen guten Einstieg gibt, allerdings schon etwas betagt ist, wo bisher noch niemand die Zeit hat, das mal auf Englisch neu zu schreiben. Also von daher an die Community, wer Lust hat, dort mitzuwirken. Ich habe viele Ideen, aber bin noch nicht durchgestartet, das selbst zu machen. Plant Zeit an für euer Kollegium, für eure Studierenden, vor allem für die technische Einführung. Prüfungssituationen sind Stresssituationen und das braucht gute Vorbereitung, dass es nicht keine Tränen gibt. Genau. Und nichts verschweigen, wie gesagt, 80% gehen zwar so, man kann die Rate erhöhen, ihr werdet ältere Geräte als Ersatzgeräte brauchen, wenn mal irgendwo etwas nicht läuft, weil der neueste WLAN-Chip gerade nicht funktioniert und dementsprechend man ein Ersatzgerät braucht. Okay, dann haben wir noch 10 Minuten und ich freue mich erstmal von euch Fragen entgegenzunehmen. Und wenn wir keine Fragen mehr haben, dann gibt es vielleicht auch noch eine kleine Diskussion. Gerne. Wir haben ein Mikrofon. Dankeschön. Mikrofon kommt gerade.
Habt ihr Fragen?
Da ist eine.
Ich komme schon. Danke für die Einführung, für die Vorführung. Was ist die Minimalgröße vom USB-Stick, die man braucht? 16, 32 Giga?
Also ich würde ganz klar inzwischen 32 empfehlen.
Okay.
Das ISO, was man herunterladen kann für die EDU-Umgebung, das ist schon 13 Gigabyte groß. Die Prüfungsumgebung, die kommt auf 7, 8 Gigabyte. Es lässt sich zwar noch, wenn man viel Software runterschmeißt, kleiner machen, aber ich würde mindestens 32er-Sticks, die kosten auch nicht mehr viel.
Könnte man sagen, okay, ich habe jetzt 128 GB Stick, wird dann automatisch die Größe komplett verwendet oder sagt es nur, ich brauche so viel fürs Booten, so viel für die Daten und der Rest ist leer?
Der Rest ist häufig Austauschpartition. Das ist ein Format, was ihr auch von Mac- und Windows-Computern lesen könnt. Das heißt, ihr reserviert einen gewissen Teil für Austauschdaten und lasst möglichst groß, im Idealfall eigentlich doppelt so groß wie die Systempartition, die Datenpartition, weil die wächst mit der Zeit. Mit jedem Paket, was ihr nachinstalliert, wird die größer. Und wenn ihr einen Stick über ein, zwei Jahre benutzen wollt, dann ist es gut, die möglichst groß zu lassen, wenn ihr den aktiv verwendet. Also ich würde wirklich dazu gehen, nehmt 64er oder 128er Sticks. Die kosten nicht mehr viel, sie sind günstig und sie sind schnell.
Könnte ich mit Gparted eventuell die Partition reduzieren, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich noch 128 GB Stick, ich habe aber 5 64 GB Stick, jetzt müsste ich eigentlich die Original verkleinern, um das dann zu klonen auf die 64 GB, wird das gehen?
Manuell wird es wahrscheinlich gehen, ich habe das nie gemacht und würde einfach lieber in die Tasche greifen und sich genau überlegen, wie große Sticks brauchen wir und es ist vom Prinzip her wollen wir zukünftig noch mehr auf Subvolumes setzen in ButterFS, dass man die auch ersetzen kann. Bis jetzt kann man einfach die Datenpartition auf einen neuen Stick übernehmen, aber man kann nicht im laufenden System die Systempartition wie wechseln. Das sind Features, die dann in den nächsten ein, zwei Jahren hoffentlich kommen, dass wir ja flexibler die Daten verwalten können. Bis jetzt ist es relativ statisch. Danke.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Das eine ist, mit Azure habe ich längere Zeit Probleme gehabt, bin dann umgestiegen auf RPI Imager zum Beispiel von Raspberry. Mhm. Kann man es auch verwenden, um dann das zu schreiben, statt mit Azure?
Ja, das geht sicherlich auch. Also ich bin Fan von DD, wer das kennt. Ich mache alle meine Images mit DD, auch wenn andere sagen, dann habe ich Angst, dass ich mir irgendwie die Festplatte wegschießt oder so. Ich verwende DD, gebe ich zu.
Destroyer. Und das letzte ist dann Ventoy.
Ja, gute,
danke. Kann man dann weil man eine ISO erstellen lassen und das dann auf dem Ventoy-Stick drauf tun, über den Weg booten, wird das dann gehen?
Das geht sehr gut. Ventoy kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich nicht auf den Folien drauf. Ventoy hat sogar eine eigene Persistenzunterstützung eigentlich. Mhm. Ja. Aber ich kann euch sagen, sie funktioniert nicht mit Lernstick. Und wir werden auch nicht Zeit investieren, das zu machen. Sie benutzen eigene Namen. Aber ich finde die Idee von Ventoy super. Ich habe auch einen Stick, wo ich verschiedene ISOs drauf habe. Und hey, man hat viel weniger USB-Sticks, kann ich euch sagen. Ventoy, wer viel ISO-Images braucht, gebt dem mal eine Chance. Sehr praktisch.
Gut, herzlichen Dank.
Dankeschön. Weitere Fragen? Da vorne ist noch einer.
Komme. Hi, ja, erstmal ziemlich cool. Ich komme von der Uni Osnabrück und wir haben natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass wir ein großes Prüfungscluster haben, wo sich glücklicherweise Kollegen von mir drum kümmern müssen. Also ich habe damit nichts zu tun. Aber wenn wir uns so Sachen angucken, und du hast ja zwischenzeitlich schon Safe Exam Browser und sowas erwähnt, dann gucken wir natürlich auch immer, wie viele andere Leute nutzen das eigentlich. Und ich bin ein bisschen zu spät gekommen, vielleicht hast du es ganz am Anfang gesagt, aber wie groß ist eigentlich die Community? Also wie viel Unis, Hochschulen und so weiter setzen sowas ein?
Also wir haben in Deutschland mehrere Gymnasien, Berufsschulen, die das einfach einsetzen. Die kennen wir, weil sie im Forum ab und zu posten und Wünsche haben oder mal Fragen, auf die man eingeht. Wir haben feste Kundinnen, vor allem in der Schweiz, die klassisch noch Lernstick, Exam gebrauchen. Und was jetzt am Wachsen ist, das ist unser Kundenstamm, mehrere Hochschulen in der Schweiz, in Süddeutschland, ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf, sie sind noch nicht auf der Website drauf, die adaptieren jetzt Stück für Stück Kampler und setzen das großteils, vor allem die neuen, mit Lernstick ein. Und zum Sagen, wenn es euch interessiert, Kampler unterstützt auch Safe Exam Browser, also man kann auch die Technologie verwenden, ohne die Plugins für das Learning Management zu gebrauchen. Das heißt, Kampler hat eine eigene Safe Exam Browser Integration. Hat einfach den Vorteil, bei kompetenzorientierten Prüfungen mit virtuellen Maschinen läuft es viel besser, wenn man das im RDP-Client unter Linux hat, als wenn man im Browser Remote Desktop machen möchte. Genau, das ist von Grafikbeschleunigung und dergleichen viel besser. Und Österreich. Wir haben Liechtenstein auf jeden Fall dabei. Dort war ich vor anderthalb Jahren mal zu einer Schulung. Das war super, das Team dort kennenzulernen. Und österreichischen Kontakt habe ich jetzt nicht so viel, aber stellt ihn gerne zu mir her. Sie haben, und ich, was heißt die? NextExam ist ein eigenes System von Ihnen, was auch unter Linux läuft, wo ich an euch vielleicht noch nach Erfahrung frage, weil ich es noch nie ausprobiert habe. Super, wir haben noch 5 Minuten.
Weitere Fragen.
Da kommt noch einer.
Schon da.
Ja, hallo. Die Frage ist jetzt, wenn ihr Berufsschulen habt, geht ihr dann auch an die Arbeitgeber ran und bietet diese Sticks an?
Die kommen zum Teil auf uns zu. Die fragen, hey, das können wir uns sehr gut für die Berufsausbildung vorstellen. Und ergibt das Sinn, das zu verwenden? Und dann schreibe ich meistens kurz zurück und merke dann, man müsste wirklich vor Ort fahren, es mit ihnen anschauen. Manchen ist gar nicht bewusst, wie ihre Prozesse sind, für was sie das gebrauchen können. Das heißt, es scheitert manchmal an dem, was ich Vorwissen genannt habe, ein gewisses Know-how, dass man das auch supporten kann. Und wie gesagt, wir machen häufig Pilotprüfungen, begleiten unsere Kundinnen am Anfang nah und bauen Wissen auf und dann funktioniert das. Und ich habe wirklich 1-2 Anfragen, wo es dann hieß, könnt ihr mir mal so einen Stick zuschicken? Machen wir dann auch. Und aber ihr könnt euch vorstellen, ja, bis man dann da noch eine schöne Packungsbeilage geschrieben hat. Und ja, es braucht etwas Begleitung. Also von daher denke ich, habe ich hier schon die richtige Zielgruppe, die ihr das einschätzen könnt, was das mit sich bringt, so etwas neu einzuführen. Und wie gesagt, man kann es auch erstmal ohne Prüfung einführen, einfach es im Unterricht gebrauchen oder dafür gebrauchen, das ist ein Punkt, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, um alte Geräte weiterzuverwenden. Ihr wisst irgendwie, Windows 11 lässt sich auf manchen Geräten dann nicht mehr installieren, wenn jetzt End of Life im Oktober ist. Was macht man mit den Geräten? Genau, Linux installieren. Und das sind die Möglichkeiten, wie man die sinnvoll weiterverwenden kann, ohne dass die einfach wieder Elektroschrott produzieren oder man irgendwie wieder viel Geld ausgeben muss, also Nachhaltigkeit. Genau, wir sind pünktlich fertig. Hier ist noch die vorletzte Folie. Dort habt ihr nochmal die Kontaktinformationen, wo wir anzutreffen sind, unter welchen E-Mail-Adressen. Dort sind auch nochmal verschiedene Inhalte verlinkt für den zu beiden Themen Lernstick. Und ihr habt noch die letzte Folie mit den, ja, mit was das Ganze gemacht wurde. Genau, die Folien werdet ihr hinterher noch im Fahrplan sehen. Die sind eigentlich schon hochgeladen, aber noch nicht sichtbar. Oder auf dem Link ige.li/lernstick. Dort seht ihr dann, genau, dass das eigentlich ein riesiges Markdown-File ist, von dem ich hier die Präsentation gemacht habe. Genau. Super, dann sind wir pünktlich durch und herzlichen Dank.